Deutschlandfunk Kultur Nachspiel.
Wer gerne seine Ruhe hat, der sollte nicht unbedingt zu einem Bundesligaspiel von Borussia Dortmund gehen. Es gibt wohl nur wenige Fußballarenen weltweit, die auf einen ähnlichen Lautstärkepegel kommen und damit wackelige Beine beim Gegner provozieren. Beim Schach dagegen kann schon ein leichtes Knistern mit Bonbonpapier die Konzentration der Spieler stören. Torschrei und Totenstille, wie Sport klingt. Im Feature von Florian Felix Wey wird es zunächst etwas lauter.
Berlin, Horst Dohm Eisstadion. Ein Ort der Stille. Ein Ort der Stille. Kufen gleiten über das Eis. In den Kurven kratzige Geräusche.
Also was man weiß, ist, dass Lärm nicht gleichzusetzen ist mit der Physik. Das heißt, der Schalldruck oder der Schalldruckpegel allein macht aus einem Geräusch nicht gleich Lärm. Lärm ist sozusagen die Interpretation eines Geräusches. Das heißt, es ist ein psychologisches Phänomen.
André Fiebig, Professor für Psychoakustik, TU Berlin.
Ich kenne das Horst-Dohm-Eisstadion, aber als beschaulichen Platz. Im Sommer ziehen hier Skater ruhig ihre Bahnen, im Winter Eisläufer. Befinde ich mich jetzt am selben Ort? Vier Motorräder fegen im Höllentempo übers Eisoval und versuchen mit ihren Spikes bewehrten Reifen in den Kurven nicht wegzurutschen. Nach knapp einer Minute haben sie einen Weltmeisterschaftslauf in der Ice Speedway WM absolviert. Mir kommt rundherum alles zu laut vor. Aber bin ich das Maß aller Dinge? Können andere nicht anders empfinden?
Boah, das geht rein. Ja, das geht rein. Ja, 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 ja. Riech mal, die fahren mit Methanol. Das gibt Speed.
Sport macht Lärm oder Sounds oder Klänge oder Geräusche. Jede Sportart besitzt eine andere akustische Signatur.
Also Sport kann für mich nicht leise sein.
Bekennt Professor Alfred Effenberg, Sportwissenschaftler an der Universität Hannover. Und André Fiebig ergänzt.
Wir lernen ja ein Leben lang Geräusche einzuordnen. Wir wissen, dass Motoren also eine gewisse Kraft symbolisieren. Und diese Muster lernen wir und dort haben wir auch eine gewisse Bedeutungszuschreibung.
Als Kind einer autolosen Herkunftsfamilie wurden diese Muster mir offensichtlich nicht in die Wiege gelegt. Auf dem Gebiet des Motorsports bin ich unmusikalisch.
Also ich bin mir nicht sicher, ob Kleinstkinder auch ähnliche Empfindungen entwickeln würden oder ob das auch ein Stück weit erlernt ist. Dass wir wissen, bestimmte Geräusche gelten als kraftvoll und souverän und dass wir in solchen Situationen dann diese Interpretation vornehmen.
Ich weiß noch, wie ich als 6-jähriger Knirps erstmals live Formel-1-Autos gesehen habe. Da hat der Boden vibriert, als die Renner durchpfiffen. Du hast die Autos nicht nur gehört, du hast sie gespürt. Was wir jetzt haben, ist eine Schande.
Gab Formel-1-Fahrer Sebastian Vettel im Frühjahr 2014 ärgerlich zu Protokoll, nachdem er beim Grand Prix in Melbourne zum ersten Mal die neuen Turbomotoren zu Gehör bekommen hatte. Bis 2021 treiben sie den Kreisverkehr der Formel 1 an. Aber sie sind leise, jedenfalls leiser als früher. So klang das in Melbourne an der Strecke 2013, die Nervenstränge gleichsam durchsägend. Und so ein Jahr später am selben Platz, wie ein engagierter Motorsound-Fan auf YouTube dokumentierte.
Leute, das finde ich so scheiße. So scheiße finde ich das. Was hat denn das noch mit Formel 1 zu tun? Da brauche ich ja nicht mal mehr Gehörschutz.
Tatsache ist, dass die neuen Motoren ab 2021 wieder lauter werden sollen. Denn im Sound liegt die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
In Liga 2 fällt mir immer auf, dass es tatsächlich an der alten Försterei wahnsinnig laut ist.
Da läuft's mir kalt den Rücken runter, echt. Im Fanblock bei Union. Gibt nichts Besseres. Das ist wie ein Bad. Ja, wie ein Stärkungsbad.
Das hängt auch damit zusammen, dass es da nicht nur eine Stehplatztribüne gibt, sondern eben eine zweite, die das Ganze dann nochmal so ein bisschen gegenspiegelt sozusagen. Also Alte Försterei in Berlin ist auch ein ganz heißer Tipp.
Sagt David Joram. Doch niemand, auch kein Sportjournalist wie er, kann alle Disziplinen mitsamt ihrer Sounds aus eigener Erfahrung kennen. Dieses Gesamtwissen akustischer Empfindsamkeit übernimmt hier, Sie haben es schon gemerkt, eine Kunstfigur, unser Überohr. In seiner Wahrnehmung und Reaktion spiegeln sich die Momente von Motivation, Abschreckung, Einschüchterung, Unterhaltung, Konzentration, Störung oder Ausgelassenheit, die im Sport mit Sound verbunden sind. Stellen wir uns vor, unser Überohr liefe, schon etwas schwer atmend, als Amateur beim Berlin-Marathon mit.
Ich schaff das. Nach 5 Kilometern. Bloß nicht aus dem Takt. Bloß nicht den Takt. Nicht aus dem Rhythmus kommen. Was soll denn das? Was soll das jetzt? Die bringen mich einfach nur aus dem Takt. Scheiße, nicht hinhören.
Wir sprechen in der Lärmwirkungsforschung bei Störungen immer davon, dass eine intendierte Aktivität gestört wird. Das heißt also, ich habe etwas vor und kann das nicht in der Form umsetzen, wie ich das vorhatte, durch äußere Belastungen, hier in dem Fall dann das Geräusch.
Plastikbecher, oh Mann, nervt das. Ich will da nicht drüber laufen. Müssen die denn alle ihre blöden Becher einfach fallen lassen? Bloß schneller, dass ich es hinter mich bringe. Okay, das ist jetzt gut. Das ist gut.
Ich kenne alle deutschen Stadien.
Sagt Safik Nasir, um zu dem Ort zurückzukehren, an dem für die meisten Menschen Sport und Sound eine untrennbare Erlebniswelt bilden. Nasir ist IT-Manager, Jugendfußballtrainer und Eintracht Frankfurt-Fan. Weil er fast alle Auswärtsspiele besucht, kennt er die unterschiedlichen Bundesliga-Klangprofile.
Das am besten klingende Stadion ist für mich Borussia Dortmund. Ja, es ist Wahnsinn mit der Südtribüne, was sie haben mit der Wand, das ist Wahnsinn. Diese Stimmung als neutraler Fan oder auch Fan der Gegner, muss man das wirklich huldigen, das, was die da machen, das ist Wahnsinn.
Und nach dem umgekehrten Erlebnis gefragt, erfolgt die Antwort ebenso prompt.
Wolfsburg, Hoffenheim, das sind die Stadien, wo überhaupt keine Stimmung aufkommt. Überhaupt nicht. Also jetzt fragen Sie mich bestimmt, ob das Stadion so gebaut ist, dass da keine Stimmung aufkommt.
Eher das Gegenteil dürfte der Fall sein. Nicht grundlos nennt der berühmte Stadienarchitekt Volkwin Mark moderne Sportarenen Hysterieschüsseln. Wo es an gewachsener Fanpower à la Dortmund mangelt, werden sie gerne bauakustisch so aufgepäppelt, dass auch weniger Leute darin martialisch klingen, theoretisch. Praktisch macht die architektonische Unterstützung mangelnde Fanleidenschaft selten vollkommen wett. Da kann ein Verein mit schwacher Geräuschkulisse schon mal verlockt sein, zu einem kleinen schmutzigen Trick zu greifen.
Die Stimmung war super, wieder einmal. Mächtige Paukenschläge, rhythmisches Klatschen. Ha, ho, he, Hertha BSC. Dabei war das Olympiastadion nicht einmal halb gefüllt. Das Problem? Die Gesänge kamen nicht aus der Kurve, sondern aus dem Kasten.
Konnte man im November 2010 im Berliner Tagesspiegel lesen.
Genauer gesagt aus den 19 Lautsprechern, die im Stadion unter dem Dach hängen und im halbleeren Rund kräftigen Widerhall fanden. Der Vorfall sei eine technische Panne gewesen. Ein Techniker hat da ein Kabel falsch eingestöpselt.
Falsch eingestöpselt? Klar, 2010 gab's noch keine Mischpulte. Da haben die bei Hertha gestöpselt und das Flutlicht kam aus Fahrraddynamos.
Keine Panne, sondern ein explizites Vorhaben in der Formel 1 ist die Entwicklung hitzebeständiger Keramikmikrofone, die man in den Auspuff montieren kann, um von dort aus direkt ins Wohnzimmer der TV-Zuschauer hineinzudröhnen. Das wäre dann reine Endkonsumentenbeglückung, der Fahrer kriegt davon nichts mit. Im Berliner Olympiastadion hingegen hat die Geräuschkulisse durchaus eine das Match beeinflussende Bedeutung.
Wenn die Vorurteile sind bekannt, es ist meistens maximal zur Hälfte gefüllt, gerade wenn dann Spiele anstehen wie gegen Mainz, wie gegen Hoffenheim, Augsburg, die sogenannten Kleinen der Liga, Freiburg vielleicht auch. Und unter 40.000 ist es furchtbar.
Und das treibt den Bundesligisten Hertha BSC seit Jahren um.
Im Berliner Olympiastadion beträgt der Intimidation Index, also der Einschüchterungswert, 10%. In laufbahnbefreiten Arenen und bei entsprechender Euphorie können es über 70 werden.
Das meldete die Berliner Zeitung im September 2018. Was für ein Jammer. Hertha-Fans schüchtern gegnerische Teams einfach nicht genügend ein.
Eine Geräuschkulisse kann man analysieren. Es gibt verschiedene Parameter, die dann zum Beispiel quantifizieren, ob die Sprachverständlichkeit gut ist, ob man sich gut verstehen kann, gut kommunizieren kann. Dafür gibt es verschiedene Parameter und ich würde jetzt mal vermuten, dass in einem Stadion, wo dieser Index sehr hoch ist, dass man eben sich schlecht unterhalten könnte.
Vielleicht sollte Hertha eine Mannschaft aufstellen, wo der Gegner selber vor Hertha Angst hat und nicht vom Stadion. Ja. Ich glaube, dann ist es auch egal, was für einen Index die haben. Ja.
Aber ich kenne das Modell nicht dahinter und bin mir auch nicht sicher, ob das wissenschaftlich fundiert ist. Klingt erstmal natürlich sehr werbewirksam, aber ist nicht gängig in der Psychoakustik.
Er hätte ja sich einfach nur auch irgendwo hinstellen können und darauf warten können, dass die 90 Minuten rum sind und das wäre noch schlimmer gewesen. Dementsprechend ist das für mich schon positiv, dass er dann auch sich zu Wort meldet und sagt, wenn er geht nicht mehr, ich möchte raus.
Raus musste Timo Werner im September 2017 nach 31 ohrenbetäubenden Minuten im Hexenkessel von Beşiktaş Istanbul. Die akustische Belastung beim dortigen Champions-League-Spiel war zu groß für den RB Leipzig-Stürmer. Das Stadion von Beşiktaş gilt als eines der lautesten weltweit, weswegen der Leipziger Mannschaftsarzt vorsorglich Ohrstöpsel dabei hatte. Sie halfen allerdings nicht. Ohrstöpsel könnte auch die Sportlehrerin Stefanie Holzner bei ihrer Arbeit verwenden.
Könnte man, aber ich glaube, es würde dann vieles entgehen. Also ist natürlich auch wieder eine Sicherheitsfrage. Ich sollte meine Schülerinnen und Schüler vermutlich auch hören können. Und nicht nur mich auf meinen visuellen Sinn hier verlassen, aber man könnte es ausprobieren, habe ich bis jetzt noch nicht versucht.
Holzner ist allerdings noch sehr jung in ihrem Beruf, weswegen das, was sie in ihrer Magisterarbeit über Stress bei Sportlehrern ermittelte, für sie selbst noch nicht in voller Härte zutrifft.
Es hat sich gezeigt, dass der Lärm im Sportunterricht ganz oben steht, bei den Belastungen im Bewegungs- und Sportunterricht. Sehr, sehr viele Lehrer berichten davon, dass es gerade, wenn sie schon jahrelang im Unterrichtsgeschehen tätig sind, dass der Lärm und die hohe Lautstärke im Sportunterricht für sie immer mehr zu einer Belastung wird.
Ich will nicht in die Turnhalle. Es ist eine Dreifachturnhalle. Drei Klassen parallel. Eine ist schon die Hölle, aber drei in einer Turnhalle, nur durch Vorhänge getrennt. Das macht mich fertig. Den Kollegen geht's auch so, das weiß ich.
Andere haben gesagt, dass sie in der Freizeit, also nach der Arbeit, dann gar keinen Lärm mehr aushalten. Also nicht mal Musik, sondern wirklich dann absolute Ruhe brauchen, weil eben für sie im beruflichen Alltag dieser Lärm so übermächtig ist.
Dass im Sportunterricht durch Herumtoben und Schreien Lärm verursacht wird, liegt in der Natur der Sache.
Heißt es in einer weiteren Forschungsarbeit zum Thema.
Da der Schulsport ja einen Ausgleich zu den sitzenden Tätigkeiten darstellt, sollte dieses Austoben unter anderem einen vernünftigen Abbau von Aggressionspotenzial ermöglichen. Sport und Lärm gehören also zusammen.
Dort, wo Kontakte des menschlichen Körpers oder von Schuhsohlen mit dem Untergrund, mit Materialien passieren oder stattfinden, da erzeugen sie Sounds, einfach weil quasi diese Materialien dann aufeinandertreffen, die Oberflächen in Schwingung geraten und darüber dann eben die Luftmoleküle auch hörbare Schallereignisse transportieren.
Erläutert der Sportwissenschaftler Alfred Effenberg von der Universität Hannover.
Aber das sind halt eben nur sehr kurze Phasen. Ansonsten ist das menschliche Gehör eigentlich so ausgelegt, dass sie quasi die eigenen akustischen Effekte ihrer Bewegungen in der Regel nicht hören.
Quiet, please.
Betrachten wir Tennis. Ein ziemlich komplexer Bewegungsablauf.
Konzentration. Rechter Arm ungefähr so, Handgelenk so. Jetzt den Ball hochwerfen, rechts ausholen. Ah,
nein, vergeigt.
Wenn Sie sagen Tennisaufschlag, wann muss ich den Ball hochwerfen? Wie ordnet sich das zeitlich zur Ausholbewegung meines Schlagarmes beispielsweise? Wie kommt die Oberkörperrotation dort mit ins Spiel? Dann versuchen wir auditive Modelle den lernenden Personen an die Seite zu geben. Dann müssen Sie natürlich irgendwann sagen, also ich entscheide mich für eine bestimmte Klangfarbe, ein bestimmtes Klangspektrum, ein bestimmtes Sample, was ich als Ausgangspunkt setze. Also mein Arm beispielsweise klingt jetzt wie eine Oboe, ja, oder eine Violine oder wofür Sie sich auch immer entscheiden.
Bei der sogenannten Bewegungssonifikation, an der Professor Effenberg seit über 20 Jahren forscht.
Sonifikation bedeutet erstmal eigentlich die systematische Vertonung oder akustische Transformation von Daten.
In diesem Fall Muskelaktivitäten, Gelenkstellungen, Bewegungsabläufe. Von Sensoren als Messwerte ermittelt, wandelt der Rechner diese in Klang um.
Also das ist der Gedanke dahinter, dass Sie mit Ihrem Körper, jetzt will ich aber nicht sagen musizieren, denn Musik wird es in der Regel nicht, sondern dass Sie quasi mit Ihrem Körper Soundsequenzen erzeugen können.
Im sportlichen Training kann das sinnvoll sein, weil die Melodie des eigenen optimal trainierten Körpers womöglich einprägsamer ist als der Bewegungsablauf an sich. Abweichungen registriert man rasch. Im Laufe der Jahre hat sich allerdings herausgestellt, dass die Sonifikation die größten Effekte bei Reha-Patienten zeigt, etwa bei Hemiparetikern, deren Körpergefühl einen ihrer beiden Arme quasi ausgelöscht hat.
Wenn der Patient quasi den einen Arm überhaupt nicht mehr spürt, bekommt er ihn in Form eines akustischen Armes von uns angeboten, wiederum kontinuierlich und in Echtzeit. Und kann dann quasi diesen Klang, den er hört, der ihm dann eine Information gibt, in welcher Position sich dieser Arm befindet, kann er quasi über eine intendierte Veränderung dieses Klanges, dieses Ist-Zustandes, eine bestimmte Handlung initiieren und auch kontrollieren.
Alfred Effenberg demonstriert es am Computer. Ein Mensch sitzt am Tisch und bewegt beide Arme.
Da wird ein Hut abgesetzt. Dann Haare gekämmt. Zunächst bleibt dabei offen, ob Sie sagen, es klingt für Ihr Ohr angenehm. Ein Stück Wurst abgeschnitten.
Und irgendwann kann der Hemiparetiker vielleicht sogar wieder einen Tischtennisschläger halten.
Bei uns auch im Verein sagen manche, den Ball können wir gar nicht nehmen, weil er immer wie kaputt klingt. Oder er hat einen ganz komischen Ton, der uns auch missfällt. Dann sind die sofort auch bei der Auswahl draußen.
Hartmut Metz arbeitet für das Badische Tagblatt, spielt Tischtennis auf Verbandsebene und hat sich einen Namen als Fachjournalist für Schach gemacht.
Quiet, please.
Das Publikum, das sitzt eigentlich ganz normal wie bei anderen Sportveranstaltungen auch ein paar Meter weg. Der einzige Unterschied ist natürlich, im Gegensatz zu allen anderen Sportarten, dass man nicht laut jubelt, wenn ein vermeintlich starker zugemacht wird, sondern alle grübeln selber vor sich hin und sind ruhig. Vielleicht ab und zu hört man mal ein Hüsteln, aber sonst herrscht eigentlich schon ziemliche Ruhe.
Beim Schach ist der leicht reizbare Hörsinn ein Nachteil. Beim Tischtennis womöglich eine nicht zu unterschätzende Wettkampfressource.
Man denkt es zwar nicht, aber es ist beim Tischtennis so, dass gerade auch der Ballsprung und das Gehör wohl eine sehr große Rolle spielt. Also wenn man taub ist zum Beispiel, wäre man im Tischtennis sehr behindert, weil das Gehör dann wohl irgendwie auch dazu beiträgt, dass man Ballsprung und so weiter dann auch mit einbezieht in seine Wahl, was man nun am besten macht, weil man oftmals auch wegen dieser großen Geschwindigkeiten von über 100 km/h schnell reagieren muss.
Das passiert völlig intuitiv, automatisch bei diesen Sportlern, dass sie die Information, Geräusch nutzen, um einzuordnen, wie wurde der Ball gespielt. Sämtliche Informationen werden in einem Millisekundenbereich ausgewertet, analysiert und genutzt, um das eigene Verhalten zu steuern.
Aber da war doch was.
Die klingen jetzt alle blöd, die Bälle, seit wir Plastik nehmen müssen. Wo sind die Zelluloid-Klassiker geblieben?
Die wurden also nur noch in China hergestellt, diese Bälle. Das Hauptproblem war der Transport mit den Schiffen dann nach Europa oder in andere Teile der Welt. Die Gefahr war einfach immer wieder, dass diese Zelluloid-Bälle explodieren und dann das Schiff zerstört wäre. Und infolgedessen haben sich immer mehr Reeder geweigert, die Bälle zu transportieren, woraufhin jetzt eben der Tischtennis-Weltverband ITTF dann beschlossen hat, okay, man muss auf Plastikball umstellen.
Soundscapes ändern sich im Leben wie im Sport. Tischtennis macht künftig weniger Ping-Pong. Motorsport wird womöglich irgendwann elektrisch sirren. Beim Schach tickt die Uhr schon lange nicht mehr. Nur die Stille bleibt die Stille. Ganz regelkonform.
Der Artikel 11 sagt ganz klar, dass es verboten ist, den Gegner in jeglicher Form zu stören. Wird auch sogar explizit Source of Noise, also irgendein Geräusch, auch genannt. Also es ist eigentlich schon verpönt da, wenn man einen Apfel isst und dann laut schmatzend am Brett nebendran sitzt, dann zieht der Gegner schon mal die Augenbraue hoch oder wenn es dann zu schlimm wird, reklamiert er auch.
Der hat keine Erkältung, das ist doch reine Schikane. Der soll bloß mit seinem Bonbonpapier aufhören, hier rumzuknistern. Hustenbonbons, dass ich nicht lache.
Falls man noch rauchen durfte am Brett, gab es auch gerne Leute, die den Rauch dem Gegner ins Gesicht geblasen haben. Gibt es zum Beispiel die sehr unterhaltsame Anekdote von Michail Botvinnik. Das war der Übervater des sowjetischen Schachs. Der war dreimal Weltmeister und er hat bei den WM-Vorbereitungskämpfen hat das also so gemacht, dass er sich zum einen durch Lärm hat stören lassen während der Partien, damit er damit immun ist. Und vor allem hat er sich sogar Rauch ins Gesicht blasen lassen, damit der Gegner damit bei ihm auch keine Wirkung erzielt.
Stille ist nicht nur im Schach ein Muss.
Also nicht umsonst sagt man beim Snooker, bei Sportarten, wo man sich sehr stark konzentrieren muss, dass es einfach ruhig sein muss, dass der Sportler sich konzentrieren kann auf das, was er tut.
Aber Stille kann auch verstörend sein.
Es passt einfach nicht ins Stadion, weil man mit einem Fußballstadion einfach ganz, ganz andere Geräusche verbindet, ganz andere, einfach eine Atmosphäre, die einen mitreißt sozusagen. Und plötzlich stehen dann irgendwie da, 20.000, 30.000, 40.000 Menschen in Dortmund, dann vielleicht 80.000 und sind einfach still.
Weil man nämlich eine Gedenkminute begeht, einen eher sakralen Akt. Und dass während des Interviews Kirchenglocken zu läuten beginnen, nehmen wir hier mal als Memento Mori. Im Sport laufen auch manchmal letzte Fragen mit, oder? Der Schock lauert im Event.
Die Kölner haben beim KSC gespielt und das Spiel ging los. Die Stimmung war sehr gut, war ein Flutlichtspiel. Freitagsabends, ausverkauftes Stadion, die Kölner hatten natürlich einen vollen Block dabei. Und dann ab Minute 25, 30, so um den Dreh, wurde es dann plötzlich still.
Es war 2008, als der Kölner Ümit Özat auf dem Platz zusammenbrach und liegen blieb. Da regte sich niemand im Wildpark. Ein unheimliches Schweigen. Lang und schaurig.
Erst dachte man, na gut, der liegt da, um vielleicht Zeit zu schinden. Oder man wusste nicht so recht, was los ist. Er lag auf jeden Fall auf dem Boden und die erste Reaktion des Publikums waren erstmal Pfiffe. Und dann wurde es irgendwie stiller, dann kam plötzlich Sanitäter auf den Platz. Der Schiedsrichter hat mit den Armen gewedelt, die Spieler sahen so ein bisschen ratlos aus. Das Ganze stockte irgendwie und plötzlich hat man auf der Tribüne gespürt, huch, da geht offenbar was vor, was sonst nicht so an der Tagesordnung steht.
Kölns Kapitän Ümit Özat war wegen einer versteckten Herzmuskelentzündung kollabiert.
Nach einer gefühlten Ewigkeit kam dann die Durchsage vom Karlsruher Stadionsprecher, dass der Spieler außer Lebensgefahr sei. Und dann war das wie so eine große Entladung. Da gab es dann erstmal Applaus von der Tribüne.
Und die Irritation war zu Ende. Stille im Stadion ist fast unerträglich, weil der Fan fürs Gegenteil dorthin pilgert. Für die akustische Verschmelzung mit vielen tausend anderen in lautstarker Euphorie.
Ja, ist immer noch ein wahnsinniges Gefühl, wenn ich irgendwie mitkriege, zack, meine Mannschaft erzielt jetzt ein Tor. Und umso wichtiger, umso größer ist die Ausgelassenheit. Also ein 1:0 in der 90. ist immer besser als ein 5:0 für Bayern München.